الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله تعالى sagt im Koran O ihr, die ihr Iman habt, fürchtet Allah die wahre Gottesfurcht und sterbt keinesfalls außer als Muslime. ثم أما بعد Es wird überliefert von Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, in seinem Buch Al-Adabul Mufrad, das heißt nicht im Sahih-Werk, so wie bei Imam Ahmad, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ Ich wurde nur entsandt, um die guten Akhlaq, das heißt die guten Verhaltensformen, zu vervollständigen und zu leben, den Menschen vorzuleben und sie zu lehren. Also. Und in einigen anderen Überlieferungen heißt es auch Makarimul Akhlaq. Das heißt, eigentlich dreht sich der ganze Din von Allahu Ta'ala um das Verhalten. Und das, mit dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde zu den Menschen, das ist über das Verhalten der Menschen. Und darüber haben wir schon häufig etwas gehört. Weil das Verhalten, da geht es ja eigentlich um jede Lebenssituation. Die Menschen glauben oft, dass Akhlaq nur bedeutet die Höflichkeit. Zum Beispiel, wenn Besuch kommt oder so. Dass man nett ist zueinander. Aber Akhlaq bedeutet das gesamte Verhalten. Und so wird so ein Ausspruch verständlich, wie er hier vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde. Weil der Islam, dieser Din, ist im Grunde eine Beschreibung und eine Lehre für das gesamte Verhalten, in jeder Situation. Für den einfachen Mann sozusagen und für den Staatsmann. Für den Feldherrn und für den Soldaten. Für den Familienvater und für den Jugendlichen, beziehungsweise den Sohn oder die Tochter, den Ehemann, die Ehefrau und so weiter. Das heißt, das Wort Akhlaq ist eigentlich allumfassend. Und weil es so wichtig ist, wurde auch immer wieder darüber gesprochen. Ich habe immer wieder versucht, auf dieses Thema hinzuweisen. Und zwar von Anfang an auch in dieser Masjid. Eigentlich als diese Da'wah begonnen hat, habe ich ganz am Anfang auf dieses Thema hingewiesen und dann immer wieder. Und das ist vom Khair, der auch eigentlich in dieser Masjid liegt und in dieser Da'wah. Das heißt, es hat viel Gutes gegeben und davon, dass wir gemeinsam uns erinnert haben an die Aussagen Allahs und an seine Gebote und an seine Lehre. Und ein Beispiel für den guten Khuluq ist, dass man dieses Gute auch erkennt und dass man es auch anerkennt. Dass man es nicht vergisst oder nicht ignoriert. Wenn man etwas Gutes sieht und etwas Gutes bekommt, dann soll man es nicht einfach ablehnen oder ignorieren. Weil das ist eine Undankbarkeit gegenüber Allah Ta'ala. So hat es also viel Gutes gegeben. Insha'Allah Ta'ala. Und es hat auch Negatives gegeben, man hat auch negative Dinge gesehen. Eines davon hängt auch damit zusammen, nämlich Allah Ta'ala sagt ja im Koran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Mu'minin. Und wie wir gehört haben, es wurde oft daran erinnert. Aber leider kann man sehen, dass wenn man manche Menschen oder viele Menschen, speziell in der heutigen Zeit, versucht zu erinnern an die guten Dinge und an das gute Verhalten, dann hilft das bei ihnen nichts. Zum Beispiel die schlechte Vermutung. Ich habe das nicht zum Spaß immer wieder angesprochen, weil ich es immer wieder gesehen habe. Und ich muss mich selber auch überprüfen. Jeder von uns. Jeder von uns muss sich überprüfen. Keiner von uns ist ausgenommen. Aber leider sieht man, dass manche Leute, egal wie oft du ihnen das sagst und egal wie sehr so wie viele Erinnerungen du an sie wendest, sie wollen das einfach nicht akzeptieren. Sie wollen es einfach nicht umsetzen. Sie wollen es nicht leben. Die schlechte Vermutung, das üble Reden, Riba, Namima, das Zwietracht stiften zwischen den Muslimen, das Reden ohne Wissen über den Dien von Allah Ta'ala, das schlechte Verhalten in der Ehe, das schlechte Verhalten zu den Kindern und so weiter. Manche Leute, wenn du ihnen sagst, su'udhan, die schlechte Vermutung, sie darauf hinweist, dann ist das Ergebnis, dass sie in dem Moment schlechte Vermutung über dich haben. Man richtet eine Ermahnung mit der Ayah von Allah Ta'ala an eine Person und die Person denkt sich, ja, jetzt will er sich wieder nur wichtig machen. Oder, ja, du weißt es ja immer am besten. Oder, und hast du dieses Problem nicht auch? So ein Mensch kann keine Nasiha akzeptieren. Und wir sollten uns davor hüten, dass wir so werden. Und leider habe ich so oft gesehen, dass man es immer wieder sagt. Man redet wie mit einer Wand. Und wenn jemand so ist, dann muss er sich wirklich die Frage stellen bei dieser Ayah. Allah Ta'ala sagt, und die Erinnerung hilft den Mu'minin. Er sagt nicht, sie hilft den Menschen. Weil nicht jeder Mensch profitiert von der Erinnerung. Und wenn jemand so ist, dann sollte er sich die Frage stellen, ob irgendwas mit seinem Herzen nicht stimmt oder was mit seinem Herzen nicht stimmt. Weil er profitiert nicht davon, wenn man ihm das Gute sagt. Er wandelt es sofort in was Schlechtes um. Da muss er sich fragen, ob er Nifaq in seinem Herzen hat. Ob er Eigenschaften der Kafirin in sich hat, die ihn daran hindern, vom Guten zu profitieren und davon Nutzen zu ziehen. Und so passiert es, dass manche Leute das Gute, was sie sehen, vergessen. Aber das Schlechte, was sie sehen, sich immer daran erinnern. Selbst wenn das Gute viel mehr ist, dann vergessen sie es alles. Wenn ihnen was Gutes getan wird. Sie ignorieren das einfach. Die Akhlaq umfassen alle Lebensbereiche, wie wir gehört haben. Das gute Verhalten. Zum Beispiel das Verhalten, selbst in der Kriegssituation. Und hierzu kann man eine Geschichte als Beispiel erwähnen. Und zwar von einem Sahabi, der hieß Khubaybun al-Ansari. Dieser Mann wurde von den Kuffar als Kriegsgefangener genommen. Ein Muslim befindet sich also in der Gefangenschaft der Nicht-Muslime. Die Geschichte wird überliefert im Sahih von Al-Bukhari, rahimahullah. Und dann kam es zu einer Begebenheit, es kam zu einem Vorfall. Und zwar erzählt eine Frau namens Bintul Harith eine Geschichte, die sich ereignet hat mit diesem Kriegsgefangenen. Dieser Kriegsgefangene, Khubayb, hat eine Axt in die Hand bekommen und dann sagt sie, فَأَخَذَبْنَا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ. Also die Axt hat er vorher schon gehabt, er hat damit etwas gemacht und so weiter. Und dann sagt sie, dann hat er ein Kind von mir, das heißt einen Sohn von mir genommen, وَأَنَا غَافِلَةٌ, und ich war achtlos, also ich habe nicht aufgepasst. Hina atahu, qalat, und dann hat sie gesagt, fawajadtuhu mujlisahu ala fakhizihi wal musa biyadihi. Und da habe ich ihn gefunden, also den Mann, Khubayb, Als er das Kind auf seinen Oberschenkel gesetzt hat, das heißt, das Kind sitzt auf seinem Oberschenkel, wal Musa biyadi, und die Axt ist in seiner Hand. Und sie war, wie gesagt, auf der anderen Seite. Das heißt, du bist jetzt sozusagen in der Situation, der Feind hat dein Kind in seiner Hand. Und er hat eine Waffe auch bei sich. Und er ist Kriegsgefangener. Das heißt, er ist in einer schlechten Situation. Was kann man erwarten? Wie wird die Mutter reagiert haben? فَفَزِعْتُ فَزَعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِ. Da habe ich einen Schock bekommen, also ich habe Panik bekommen, die Khubayb in meinem Gesicht gesehen hat. Das heißt, er hat gesehen, dass ich panische Angst bekommen habe. Vor was glaubt ihr? Dass dem Kind irgendwas zustößt in der Situation. Und wenn ihr an die heutige Zeit denkt, dann wisst ihr, dass diese Angst nicht unbegründet war. Was wird also Khubayb machen? Was glaubt ihr? Viele Menschen werden sagen, naja, ich meine, er muss ja den Nichtmuslimen irgendwie Schaden zufügen. Das ist das oberste Gebot. Warum? Ja, nee, um Schaden zuzufügen. Das macht ja strategisch Sinn. Also rein kriegstheoretisch macht das Sinn. In so einer Situation, sie sind in einer Kriegssituation. Er ist auch noch schlecht behandelt worden von den Kuffar. Also was wird er machen? Was ist passiert? Er sagte zu ihr, als er das gesehen hat in ihrem Gesicht, sagte er, Tachshayna an Aktulahu. Fürchtest du, dass ich ihn töte? Hast du davor Angst? Ma kuntuli afa'ala zalik. Sowas würde ich nicht machen. Sowas mache ich nicht. Das gehört sich nicht für mich. Warum hat er das gesagt? Weil er die Lehre gezogen hat vom Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was hat sie darauf gesagt? Wallahi, bei Allah, ma ra'aytu asiran qattu khayran min Khubayb. Wallahi, bei Allah, ich habe nie einen besseren Kriegsgefangenen gesehen als Khubayb. Das ist der Eindruck, den das hinterlässt beim Feind. Wenn ihr nur über den einen Hadith nachdenkt, der spricht Bände. Was ist das für ein Verhalten? Was ist das für ein Verhalten, was er als Lehre gewonnen hat und herausgezogen hat aus dem Verhalten und der Lehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und wie kann ein Jahil noch damit argumentieren, wenn es solche Hadithe gibt, dass man es anders machen müsste? Das sind die großen Verhaltensweisen, die guten Verhaltensweisen in großen Dingen, in wichtigen Angelegenheiten. Und solche finden wir auch viele in der islamischen Geschichte. So lesen wir zum Beispiel in der Geschichte auch eine, unter Anführungszeichen, eigentlich sehr merkwürdige Angelegenheit. Und zwar, dass damals, als die Muslime im Scham waren, also in der Frühzeit des Islam, zur Zeit der Sahaba, radiallahu anhum, kurz vor der Schlacht von Yarmouk gegen die Byzantiner, da haben sich die Muslime entschieden, einen strategischen Rückzug zu starten. Vor dieser Schlacht. Und dabei haben sie einige Ländereien bzw. Städte aufgegeben, die sie schon besessen haben. Die haben sie schon beherrscht. Vor allem Homs und Damaskus. Und es wird erwähnt, dass Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, bei diesem Rückzug aus der Stadt den Leuten von Homs die Jizya zurückgegeben hat. Die Jizya, diese Schutzsteuer. Es wird erwähnt, dass die Muslime gesagt haben, wir haben von euch einen Vertrag genommen. Das heißt, wir haben mit euch einen Vertrag gemacht, dafür, dass wir euch beschützen. Wenn wir euch beschützen, dann nehmen wir das Geld. Wenn wir euch nicht beschützen können, dann nicht. Dann sind sie gegangen und haben ihnen das Geld zurückgegeben. Und Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, ebenfalls den Leuten von Damaskus. und andere Führer, Anführer der Muslime, den anderen Städten. Und es wird erwähnt, dass die Nichtmuslime, die Christen damals, sehr verwundert waren über diese Verhaltensweise, weil wenn ihr die Geschichte anseht, dann werdet ihr wissen, was sie erwartet haben oder was sie erwartet hätten von ihresgleichen. Nämlich, dass sie schnell noch, bevor sie abziehen, brandschatzen und morden und alles plündern. Aber die Muslime haben das nicht gemacht. Sie haben nicht nur einfach die Stadt verlassen, sie haben ihnen die Jizya zurückgegeben, die schon unter ihrer Hand war. Das ist das, was die Geschichtsbücher erzählen. Und wenn wir diese Dinge betrachten, dann sehen wir, zu welch großen Verhaltensweisen und großartigen Verhaltensweisen die Muslime gekommen sind durch diesen Dien. Und was sie von diesem Dien gelernt haben und was sie auch umgesetzt haben. Und ich bitte Allah Ta'ala, dass wir uns ein Beispiel nehmen an solchen Verhaltensweisen und hoffe, dass wir daraus eine Lehre ziehen. Und inshallah hören wir auch noch andere wichtige Dinge im zweiten Teil der Khutba über dieses Thema. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبعد. Wir haben jetzt gehört Beispiele für die Verhaltensweisen in schweren Situationen, in großen Situationen, in die auch nicht jeder Muslim gerät. Aber das sollte uns nicht vergessen lassen, wie wichtig die relativ kleinen Dinge sind oder die scheinbar kleinen Dinge bei den Menschen. Die kleinen Dinge, das sind die alltäglichen Dinge. Und diese alltäglichen Dinge sind genauso wichtig. Die kleinen Dinge, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Imam Ahmad überliefert wird, Iyakum wa muhaqqarati dhunub. Wehe euch! Die kleinen Sünden, die, also er sagt nicht die kleinen Sünden, er sagt die Muhaqqarat, allati yuhaqqiruha an-nas, welche die Menschen als geringfügig betrachten, geringschätzen. Sie machen sich darüber lustig, sie machen sich lächerlich darüber, sie empfinden es als gar nichts. Wenn sie so eine Sünde begehen, denken sie sich, ja, ist ja kein Problem. Wenn du irgendwo hingeschaut hast, wo du nicht hinschauen sollst, auf der Straße, ja, ist eine Kleinigkeit. Passiert jeden Tag, labas. Aber wehe euch und diese kleinen, geringgeschätzten und als lächerlich empfundenen Sünden. Die sind ebenso gefährlich, vor allem wenn sie sich häufen. Und wenn man davon keine Taube macht und wenn man sie nicht mehr richtig empfindet. Die sind gefährlich. Das ist so wie mit den Sünden. Das Unterlassen der Sünden, das ist auch eine Form von Chuluk, ist auch eine Frage natürlich des Verhaltens. Die kleinen Sünden und die großen Sünden zu unterlassen. Wenn du jetzt nicht mehr darauf achtest, die kleinen Sünden zu unterlassen, dann begehst du sie. Hier eine kleine Sünde, dort eine kleine Sünde. Jedes Mal wird dein Herz ein bisschen schwärzer. Und eine Sünde gebiert eine neue Sünde, wie die Gelehrten sagen. Eine Sünde bringt eine neue Sünde zur Welt. Zieht sie nach sich. Die eine Sünde folgt der nächsten und die nächste und die nächste. Das Herz wird immer schwärzer und am Ende wird es bestraft. Am Ende fällst du in große Sünden hinein. Am Ende fällst du in Nifaq hinein und dann am Ende vielleicht sogar in den Kufr, wal-iyadu billah. Und deswegen sagen die Gelehrten, al-ma'asi baridul kufr. Die Ma'asi, das sind die Vorboten des Kufr. Und davor haben die Salaf Angst gehabt. Aber die Menschen haben heute nicht mal mehr Angst vor den großen Sünden oft, geschweige denn vor den kleinen Sünden. Das heißt, man muss sich davor genauso in Acht nehmen. Also ist der Chuluk, das gute Verhalten, Akhlaq, in diesen scheinbar kleinen Dingen ebenso wichtig. Und da fällt zum Beispiel hinein dieses typische Verständnis von Akhlaq, was die Menschen verstehen unter Akhlaq, das bedeutet höflich sein, sich gegenseitig etwas anbieten, sich gegenseitig kleine Geschenke machen, den Gast gut behandeln und so weiter. Und das sind extrem wichtige Dinge. Und das sind auch eigentlich Dinge, weil sie alltäglich sind, die kommen die ganze Zeit vor. Wenn jemand das nicht hat, wird sein Verhalten, sein Adab, der wird nicht anständig sein, der wird nicht islamisch sein. Und das erfordert oft Jahre, sowas zu ändern. Und bei dieser Sache muss ich sagen, dass speziell in Kreisen, wo man sich unter Nichtmuslimen befindet und wo die Menschen unter Nichtmuslimen aufwachsen, oder sagen wir heute unter Menschen, die sich nicht zum Islam bekennen und die nicht noch irgendwie Reste des Islam auch in sich haben und in ihrem Verhalten, wie hier in der westlichen Welt, wenn man in so einer Gesellschaft aufwächst, dann sind diese Verhaltensformen sehr verroht. Und die Menschen haben davon eigentlich keine Ahnung. Und ich muss sagen, traurigerweise, dass man das sehr häufig beobachten kann. Über die Jahre hinweg. Und dabei fällt einem auf, dass zum Beispiel häufig gesprochen wird von den Geschwistern, auch von Geschwistern, die hier vielleicht aufgewachsen sind, die vielleicht Arabisch lernen, dass man sich allzu schnell über andere Völker lustig macht. Vielleicht auch über die Araber. Ja, die Araber und die Araber und so weiter. Erstens einmal, die Araber kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Sind nicht alle gleich. Aber zweitens, und darum geht es mir hier jetzt, diese Verhaltensformen, das sind oft Dinge, die bei ihnen als Rest geblieben sind. Zumindest in manchen Dingen, nicht in allen. Und die Völker unterscheiden sich auch. Du wirst heute sehen, dass auf der arabischen Halbinsel ein anderes Verhalten vorherrscht, als zum Beispiel in Syrien oder in Jordanien und so weiter. Aber diese kleinen Verhaltensformen, wenn man die nicht gelernt hat, ist es anstrengend. Und dann merkt man dieses schlechte Verhalten die ganze Zeit. Es fehlt diese Nettigkeit, es fehlt auch diese Barmherzigkeit, dieses Nachdenken, dieses Zuvorkommende, diese Scham und so weiter. Und das haben diese Völker oft, die heute mit einer gewissen Erziehung aufwachsen, die islamische Elemente beinhaltet. Und darauf möchte ich die Brüder und Schwestern hinweisen. Und wenn ein Mensch hier beginnt, den Dien zu lernen, dann kommt es auch oft zu solchen Missverständnissen. Da hört man dann einen Hadith und dann missversteht man ihn aber. Ein gutes Verhalten, das wir alle an den Tag legen müssen, ist das Verhalten gegenüber den älteren Menschen. Wir müssen uns gut gegenüber den älteren Menschen verhalten. Ihtiram, eine Wertschätzung, eine gewisse Achtung vor den Menschen haben. Das ist das, was der Islam uns lehrt. Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel kommt und sagt zu einem älteren Mann, der 20, 30 Jahre älter ist als das Kind, Kaif anta ya sadiqi? Wie geht's dir, mein Freund? In gewissen Ausnahmesituationen kann das sein, wenn er zum Kind immer sagt, ya sadiqi. Aber allgemein kann ein Kind einen Erwachsenen nicht behandeln wie einen Gleichaltrigen. Und das ist etwas, was uns der Islam beigebracht hat. Jetzt kann jemand kommen und das missverstehen. Er hat zum Beispiel irgendeine Aussage gehört oder er kennt gewisse Lehren des Islam und sagt, ja warum, wir sind doch alle gleich. Das ist doch Kibr, oder? Ist das nicht hochmütig? Nein, das ist nicht hochmütig. Man muss die Dinge immer in ihren Kontext setzen. Das ist ein Beispiel, wo die Menschen diese Dinge missverstehen. Und eine andere Sache, ein anderer wichtiger Khuluq, auf den leider nicht oft genug hingewiesen wird, ist der Sucht. Das heißt, das Entsagen der Dunya. Das heißt, dass du dem weltlichen Leben entsagst. Du hältst dich davon fern. Du nimmst davon nur das, was du wirklich brauchst, um gesund in die Akhira zu kommen. Ihr solltet wissen, und das ist eine sehr wichtige Sache, alles, was du von der Dunya nimmst, was zu viel ist, das fehlt dir in der Akhira. Merkt euch das, das soll sich ein Muslim immer einbrennen in seinen Kopf. Alles, was du zu viel nimmst von der Dunya, das gibst du her von deiner Achira. Und dann wirst du es bereuen. Es ist wichtig, diesen Dingen sich davon zu enthalten. Die Dunya, wenn du sie nimmst, dann packt sie dein Herz. Sie verwurzelt sich an deinem Herz und du kannst sie nicht mehr loslassen. Und wenn ihr aufrichtig seid, und wenn wir alle aufrichtig sind, dann wissen wir, dass wir alle einen Nasib davon haben, alle einen Anteil. Und wir wissen, dass die Menschen heute geplagt sind davon. Egal, was Allah Ta'ala ihnen abverlangt, an großen Prüfungen, sie werden das meistens nicht schaffen können. Weil die Dunya hat sich in ihrem Herzen fest verwurzelt und sie können nicht loslassen. Zum Beispiel die Hijra des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und der Sahaba damals. Wie soll jemand sowas vollziehen, diese ganzen Erschwernisse? Wie soll er seine ganze Dunya loslassen? Es wird nicht einfach sein. Für manche vielleicht unmöglich, vielleicht werden sie es nicht schaffen. Deswegen muss man sich davor hüten. Man soll sich fernhalten von diesen Dingen. Und auch hier sieht man, die Menschen haben eigenartige Verhaltensweisen. Manche Leute nähern sich der Dunya an. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man zum Beispiel jetzt viel isst, ja, zu viel Essen nimmt, zu viel Kleider kauft, zu viel mit Computern herumspielt, zu viele Smartphones sich die ganze Zeit eins nach dem anderen besorgt und so weiter. Nicht nur das. Auch zum Beispiel von der Dunya ist auch das, was du von den Menschen verlangst. Verlang von den Menschen nicht das, was du nicht wirklich brauchst. Wenn du es selber machen kannst, nimm es nicht von ihnen. Das wird in mehreren Ahadith überliefert. Nimm von den Menschen nichts außer das, was du wirklich brauchst. Was wirklich notwendig ist. Die Leute wollen nicht, dass man ihre Dunya angreift. Und am Ende wird das nur einen Schaden für dich verursachen. Manche Leute verlangen alles Mögliche von anderen. Alles sollen zuerst die anderen für sie machen. Dann gibt es andere, die verlangen zwar nicht alles, aber die verlangen es vielleicht indirekt. Vielleicht bei vielen Leuten, denen fällt das nicht mal auf. Aber es ist wichtig. Schau zum Beispiel, du kannst etwas indirekt von jemandem verlangen. Du kannst ihn dazu bringen. Er hat zum Beispiel etwas zum Essen und du würdest das gerne haben. Und du sagst, ah, Masha'Allah, das ist ein schönes Essen, Achi. Ah, ich habe auch so Hunger. Ist ja klar. Und dann, wenn die andere Person, natürlich, was wird der machen? Wenn der Adab hat, wenn der diese Grunderziehung hat, dieses Grundverhalten, dieses Islamische, dann wird er dir sicher was geben. Am Ende gibt er dir das, vielleicht hat er selber Hunger, vielleicht hat er mehr Hunger als du. Aber du kommst auf so eine komische Art. Dann, und das ist eigenartig, dann, wenn du jetzt zum Beispiel das beobachtest und du sagst ihm, ja, Achi, ich weiß, der hat schon lange nichts gegessen, der hat viel Hunger und du hast gerade vor 2 Stunden gegessen, ja, also vielleicht wollte er dir das gar nicht geben. Manche Leute sagen dir dann, ja, aber wenn er es nicht will, hat es mir doch gesagt, er hat es mir angeboten. Ja, du hast ihn dazu gebracht, dass er es dir angeboten hat. Dieses Feingefühl, das fehlt oft. Du hast ihn dazu gebracht, er konnte nicht Nein sagen. Dann wird manchmal argumentiert oder manche Leute denken so, das ist wieder so eine verdrehte Denkweise. Ja, aber wir sind doch Muslime, wir müssen aufrichtig sein. Wir machen hier keinen Nifaq, wir machen keine Heuchelei. Schau, wenn er es mir nicht geben will, warum sagt er es mir dann nicht einfach ins Gesicht? So jemand glaubt, dass er die richtigen Verhaltensweisen verstanden hat. Warum? Er hat was über Nifaq gehört, er hat was über Ehrlichkeit im Dien gehört. Man muss immer ehrlich sein. Also wenn ich dich was frage, kannst du mir dein Essen geben? Musst du ehrlich sein? Nein, kann ich dir nicht geben, Achi. Tut mir leid. Das ist natürlich nicht die islamische Verhaltensweise. Sondern das, was die andere Person macht, ist natürlich islamisch. Aber die Person, die andere, der Mensch, der verlangt oder der so sich verhält, der betrachtet nur einen Ausschnitt des islamischen Verhaltens. Aber ein anderer Ausschnitt ist zum Beispiel Haya, die Scham. Das gehört ja auch dazu. Sogar geht es so weit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Haya'u min al-Iman. Die Scham ist vom Iman. Und in dem Hadith von den Shu'abul Iman, der auch überliefert ist bei Bukhari und Muslim, den wir schon mal gehört haben, diese Teile des Iman, da sagt er eben, der Iman hat Teile, Wal-Haya'u shu'abatun min al-Iman. Und die Scham ist ein Teil von dem Iman. Und das ist eigenartig. So passiert es, dass Leute anderen zur Last fallen, permanent, und trotzdem es nicht merken, aber glauben, dass das islamisch gesehen ganz in Ordnung ist. Und die anderen machen einen Fehler, weil wenn sie etwas nicht geben wollen, dann sollen sie es doch sagen. Zum Beispiel. Das sind einige Beispiele und natürlich könnte man noch viele geben. Und wir haben viele gehört. Und wir sollten inshallah aus dieser Khutbah versuchen, aus dem, was wir gehört haben, jetzt von den Ayat, von den Ahadith, versuchen die Lehre zu ziehen, dass dieses Verhalten enorm wichtig ist und dass wir uns auch daran erinnern müssen, dass wir versuchen müssen, immer die gute Vermutung zu haben und so weiter und dass wir uns fürchten müssen. Versucht immer, euch auch Dinge nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Versucht euch zu erinnern. Hört euch die Dinge nochmal an, die ihr gehört habt. Egal von wem, egal wo. Versucht euch zu erinnern, denn die Erinnerung hilft den Mu'minin. Und wenn sie euch nicht hilft, dann müsst ihr wirklich auf der Hut sein. Und wenn ihr nicht mal merkt, dass sie euch nicht hilft, und wenn ihr meint, ihr habt es gar nicht notwendig, dann kann man euch wahrscheinlich sowieso nicht mehr helfen. Und wenn ich so bin, kann man mir auch nicht mehr helfen dann. Egal wer, das bezieht sich auf jeden Menschen. Deswegen bitten wir Allah Ta'ala darum, dass wir diese kleinen und großen Angelegenheiten richtig meistern können mit dem islamischen Verhalten. Und dass wir die Wichtigkeit davon erkennen, dass wir uns immer wieder erinnern. Und aus der Erinnerung auch den Profit ziehen, den Nutzen, den die Mu'minun aus dieser Sache ziehen können. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir uns auch wirklich entwickeln können. Bi'idhnillahi ta'ala. Man sollte nie glauben, dass ein Mensch, wenn er diese, auch die kleinen, relativen Kleinigkeiten, die die Menschen als unbedeutend oder nicht so wichtig ansehen, wenn er dieses Verhalten im täglichen Leben nicht hinbekommt, auf eine islamische Art und Weise, und sich das nicht anerzieht, man soll nicht glauben, dass man dann in den großen Situationen Großes leisten kann, sicher nicht. Diese Leute, wie wir das jetzt gehört haben, wie Khubayb ibn al-Ansari, radiallahu anhu, oder wie zum Beispiel Abu Musa Abu Ubaidat ibn al-Jarrah, oder Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, diese Leute konnten solche Dinge nicht machen, wobei sie sich den ganzen Tag wie irgendwelche Rüpel verhalten haben, mit schlechtem Verhalten. Nein, diese Leute müssen sich jeden Tag selbst bekämpft haben, ihre eigene Nafs, ihre eigene Seele, damit sie so weit kommen. Und als Beispiel, als Abschließendes, können wir das auch sehen. Kehren wir nochmal zurück zu der Geschichte, die da erwähnt wird in den Geschichtsbüchern von Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah, radiallahu anhu, ist einer von den 10 Al-Mubasharina bil-Jannah. Das heißt, von den Leuten, denen das Paradies zu Lebzeiten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen wurde, in einem Hadith. Also die in einem Hadith erwähnt werden. Und er war ein Heerführer, er war ein großer Heerführer der Muslime. Einer der bedeutendsten. Und vor dieser Schlacht von Yarmouk haben wir gehört, was da passiert ist. Und Umar ibn al-Khattab ist einmal zum Scham gefahren. Das heißt, Syrien, das was heute Syrien, der Norden der arabischen Halbinsel ist. Er ist dorthin gefahren, um eben die Lage zu begutachten. Als er selbst Amirul Mu'minin war, das heißt, als er selbst der Regent des Islamischen Reiches war. Und dann ist er zu Abu Ubaidah gegangen und hat zu ihm gesagt, gehen wir zu dir nach Hause. Und Abu Ubaidah, radiallahu anhu, hat zu ihm gesagt, was sollen wir bei mir machen? Also, was genau haben wir jetzt dort vor? Schließlich sind sie dann hingegangen. Und als Umar ibn al-Khattab reingegangen ist, hat er das Haus betreten und hat nichts gesehen. Da war gar nichts. Da war vielleicht nur irgendeine Matte zum Schlafen am Boden, vielleicht eine Strohmatte oder so, und vielleicht irgendein Gefäß. Das war's. Da war nicht mehr. Also er hat nichts gesehen. Und er hat zu ihm gesagt, was ist mit dir? Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Was auch die Menschen haben. Hast du nicht Dinge, die Menschen auch haben? So, du hast nur das und das und das und du bist ein Amir. Du bist ein Anführer von der Armee. A'indaka ta'am? Hast du was zum Essen? Der Kalif kommt zu seinem Heerführer, zu einem der obersten Heerführer der Muslime und fragt ihn, weil er sieht, dass er nichts hat, hast du überhaupt genug zum Essen oder hungerst du? Und Abu Ubaidah ist dann aufgestanden und hat ein paar Stücke getrocknetes Brot herausgeholt. Das war's. Das ist das, was der Oberbefehlshaber zu essen hat. Und Umar ibn al-Khattab fängt zu weinen an. Und dann sagt er, die Dunya hat uns alle verändert. Uns alle. Außer Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Das sagt Umar ibn al-Khattab, der Mann hat selber gar nichts gehabt. Der Mann hat selber gelebt wie ein armer Mensch, der nichts besitzt. Das ist der Kalif, der sagt zu seinem Heerführer, die Dunya hat uns alle verändert, außer ihn. Der hat noch weniger als wir. Das ist die Art und Weise, das Verhalten der Muslime. Das ist der Sucht, den viele von ihnen an den Tag gelegt haben, subhanallah. Heute, vergleich das mal, heute die reden alle schlecht. Jeder zerfetzt und zerreißt sich sein Maul über die Muslime und wie dreckig sie sind und was sie für ein schlechtes Verhalten haben, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Sahaba und so weiter. Aber die Dinge, die ich jetzt alle erwähnt habe, zeig mir einen von ihnen, einen von ihren Regenten, der sich so verhält wie diese Leute. Zeig mir einen Heerführer, die großen Heerführer in der Geschichte. Die ganzen westlichen Völker, können sie irgendetwas Gleichwertiges präsentieren? und sich darauf berufen. Heute findest du, dass die Politiker die schmutzigsten Menschen sind. Und je höher sie im Rang sind, desto fetter ist ihre Brieftasche. Und sie saugen das Volk aus in extremster Art und Weise, sind die korruptesten Leute. Kannst du dir vorstellen, dass einer auf seinen Schuhen schläft, während der Abgesandte von einem Großreich zu ihm kommt? Kannst du dir vorstellen, dass Putin in einer Blockhütte irgendwo auf seinen eigenen Schuhen schläft, weil er kein Kissen hat, wenn Obama zu ihm zu Besuch kommt? Damals war das so und das waren die größten Reiche in der Geschichte. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Die Menschen machen sich lustig, die Leute wissen das alles. Damals, Hitler zum Beispiel, der ein großer Befehlshaber und so weiter war, größte Feldherr aller Zeiten, haben sie über ihn gesagt, haben sich lustig gemacht. Seine eigenen Untertanen haben sich lustig gemacht, haben den Gröfatz genannt. Größter Feldherr aller Zeiten. Oder Göring, das ist ein Befehlshaber. Haben die den anerkannt, haben sich lustig gemacht über seine Statur. Und die haben eingesteckt an Geldern, was ging. Natürlich. Kann man sowas vergleichen mit den Heerführern und den Regenten der islamischen Geschichte? Sicher nicht. Deswegen bitten wir Allah Ta'ala darum, dass er uns Basierer gibt in unserem Dien, dass er uns Weitsicht gibt, dass er uns das richtige Verhalten schenkt und uns schmückt mit dem guten Verhalten, mit dem islamischen Verhalten, dem Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass er uns auch dazu verhilft, unseren Dien besser kennenzulernen und auch anzuwenden. Allahumma amin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله